Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Hallo, zurück aus der Sommerpause. Ich weiß ja nicht, ob Sie im Urlaub waren. Sie sehen jedenfalls super aus. Ganz erholt. Der Sommer hat Ihnen gut getan. Sehr schön. Apropos toll und erholt. Mit der ersten Sendung nach dieser Sommerpause wagen wir uns gleich mal auf ein Terrain, auf dem ich erwartungsgemäß rein fachlich gesehen keine gute Figur machen werde. Aber darum geht's ja auch nicht. Es geht heute vielmehr um einen Gast, um eine Person, die mit ihrer Kraft und Kreativität, ihren Sehnen und Muskeln seit nunmehr 20 Jahren durch Berlin und die Welt wirbelt und gewaltige Spuren hinterlässt.
Hörbar Rust. Heute mit Sascha Walz, 48, Tänzerin, Choreografin und Opernregisseurin. Sascha kommt in Karlsruhe zur Welt. Nach dem Abitur studiert sie Tanz in Amsterdam und geht für 2 Jahre nach New York. Ein Stipendium führt sie 1993 nach Berlin. Hier wird Walz in den kommenden Jahren bis heute Tanztheatergeschichte schreiben. Hier lernt sie ihren Mann, den Kulturmanager und Dramaturg Jochen Sandig, kennen, mit dem sie zahlreiche Tanz- und Kulturprojekte entwickelt und leitet. Ihre eigene Tanzkompanie ist im Radialsystem beheimatet. Nun wird's eine Nummer größer. Mit der Operninszenierung Dido und Aeneas bespielt sie am 27. August die Waldbühne, präsentiert von Radio 1. Ein schöner Anlass, das kreative Kraftpaket persönlich kennenzulernen. Sascha Walz, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Da sitzen Sie, auch sehr erholt, etwas gebräunt, im Sommerkleid, strahlend. Darf ich fragen, was für Notizen Sie sich gemacht haben? Gerade eben?
Ich habe nur noch mal so ein paar Gedanken über meine Zeit in Berlin und die wichtigsten Orte, die mir so in Erinnerung sind, noch mal aufgeschrieben.
In Bezug auf die Sendung jetzt?
Ja, also es war eigentlich ganz schön, als ich die Titel ausgesucht habe, und so zu überlegen, welche Musik für eine bestimmte Periode wichtig war. Und eigentlich höre ich hauptsächlich klassische Musik. Mhm. Aber es gibt natürlich immer so Lieder, die dann, ja, wie so Schlüssellieder. Und sich an die dann nochmal zu erinnern, das war eigentlich eine schöne Reise für mich.
Manche Lieder sucht man sich ja auch gar nicht freiwillig aus, sondern die sind dann da, weil man sie in dem Moment überall hört, in einer bestimmten Phase oder weil einem jemand diese Musik schenkt oder so oder weil sie immer in dem Café läuft, in dem man immer um die Uhrzeit ist. Und diese Lieder, die Sie jetzt haben Sie die teilweise ganz lange nicht gehört? Oder schwirren die schon in Ihrer Gegenwart rum, mehr oder weniger?
Die meisten habe ich schon sehr lange nicht gehört, aber Dido ist natürlich irgendwie Teil meines Lebens jetzt. Aber die meisten sind tatsächlich so mit Erinnerungen behaftet eher.
Sie haben gerade gesagt, Sie hören, wenn Sie Musik hören, klassische Musik eigentlich ausschließlich. Um zu tanzen, hören Sie am liebsten gar keine Musik, habe ich in einem der Interviews mal gelesen. Das hat mich sehr erstaunt.
Ja, das stimmt. Also auch wenn ich in der ersten Schaffensperiode mit den Tänzern im Studio bin, arbeiten wir eigentlich aus der Stille, nämlich aus der Wahrnehmung des Körpers und aus der eigenen Musikalität. Denn der Atem und der Rhythmus, der durch die Bewegung und durch den Fluss der Bewegung entsteht, das ist so wie eine eigene Partitur. Und ich versuche erstmal diesen Weg festzuschreiben und dann ihn in Kontakt zu bringen mit der Musik. Aber natürlich, also wenn ich, es kommt darauf an, ob ich mit einer Oper arbeite oder einem bestimmten Musikstück oder ob ich eine Kreation mache, die tatsächlich sich nur mit einem abstrakten Thema beschäftigt und nur den Körper als Element hat und die Musik im Nachhinein im Grunde dazukommt oder mit dem Komponisten währenddessen geschrieben wird. Das sind so ein bisschen unterschiedliche kreative Abläufe.
Das Schlimmste, was Ihnen passieren könnte, wäre ein gebrochener Arm. Oder noch schlimmer, 2. Die Vorstellung, weil Sie gestikulieren sehr, sehr, Sie untermalen Ihre Worte. Sie sind nicht wild, Sie fuchteln keine imaginären Fliegen weg. Das muss man jetzt auch erklären, weil Sie gleich so ernst geguckt haben. Ich wollte Sie damit nicht kränken. Aber es ist schon so, dass man merkt, dass Sie mit Ihrem Körper eins sind und arbeiten und sich und den sehr bewusst einsetzen.
Ja, natürlich ist mein Körper und die Wahrnehmung meines eigenen Körpers wichtig und war es vor allem am Anfang meiner Karriere. Und ich habe ja auch als Tänzerin begonnen und habe mit vielen anderen Choreografen zusammengearbeitet, also als Interpretin. und begann dann eigene Stücke zu machen. In den ersten Stücken habe ich auch selber noch mitgetanzt, aber mittlerweile tanze ich nicht mehr in den Stücken mit. Da passiert doch sehr viel über die Sprache. Ich muss sehr viel erklären und analysieren, was ich möchte und auch einen verbalen Ausdruck finden, was mir vorschwebt. Also die Bilder, die ich im Kopf habe, die Stimmungen, die Gefühle, denen muss ich Ausdruck über meine Sprache verleihen. Und ich habe, oft auch ist der Körper mit involviert, aber immer ist die Sprache dabei. Also das kann man nicht trennen. Das ist so ein bisschen ein Vorurteil, dass man denkt, im Tanz wird einfach nur getanzt und nicht gesprochen. Es wird viel kommuniziert über den Körper, sobald eine Bewegungssequenz steht. Aber eigentlich ist es eine sehr intellektuell theoretische Arbeit, die da stattfindet.
Passiert es oft, dass es Tänzer gibt, die hervorragend funktionieren, also die einen hervorragenden Körperbau haben, super Muskulatur, die athletisch sind und ein gutes Rhythmusgefühl und so weiter, und denen trotzdem das Körpergefühl fehlt? Und wenn ja, kann man sowas überhaupt in jemandem wecken, wenn es nicht da ist?
Also man kann sagen, Sportler oder sagen wir mal Bodybuilder, die haben natürlich einen unglaublich trainierten Körper, aber das heißt nicht, dass sie jetzt Tänzer sein können würden.
Klar.
Also das ist nochmal natürlich ein völlig anderer Weg. Also was für mich sehr wichtig ist, dass die Tänzer eine Selbstwahrnehmung haben, und es ist eine innere Wahrnehmung. Es ist nicht nur die Kontrolle des Körpers. Also Balletttänzer zum Beispiel sind auch sehr, sehr anders in ihrer Wahrnehmung als moderne Tänzer. Weil im Ballett wird sehr stark von der Form von außen entwickelt und darüber ein Körpergefühl entwickelt. Im zeitgenössischen Tanz und vielen Techniken, die sich im zeitgenössischen Tanz entwickelt haben, geht es um Wahrnehmung, um Stille und um ganz, ganz kleine Empfindungen, denen man nachhört. Und man kann sich sogar aufwärmen, indem man sich ganz, ganz wenig bewegt. Man kann sich also quasi nur über Vorstellung auch fast aufwärmen.
Ja, okay.
Und also das waren Sachen, die mich in den letzten Jahren sehr stark beeinflusst haben.
Was davor war, das werden wir uns in den kommenden, fast noch 2 Stunden anhören. Es geht los mit Ihrem ersten Song, den Sie sich gewünscht haben, Nancy Sinatra. These Boots Are Made for Walking. Wie hat der es in Ihrer Auswahl geschafft und warum lachen Sie so?
Das ist eins meiner ersten Lieder, die ich so bewusst wahrgenommen habe. Also ich muss sehr klein gewesen sein. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, wie alt wohl, also zwischen 3 und 4. Also wahrscheinlich eher 4, weil das ist zu früh. Und zwar, meine Eltern hatten einen alten braunen Plattenspieler und es gab diese kleinen LPs.
Die Singles.
Die Singles, die LPs, die kleinen Singles, die waren innen grün. Oder, also ich, nee, die Beatles waren, glaube ich, innen grün. Ich habe auch überlegt, soll ich jetzt einen Beatles-Song nehmen, weil das gehört auch, da gab es irgendwie
doch sogar einen Apfel, glaube ich. Hatten die nicht sogar einen Apfel da kleben in der Mitte?
Nee, also bei denen, die wir hatten, war was Grünes.
Okay.
Und ich weiß nicht mehr, bei Nancy Sinatra weiß ich nicht mehr. Es gab natürlich mehrere, aber Nancy Sinatra ist mir wahnsinnig im Kopf. Und ich habe mir die selber aufgelegt. Also ich war da dann schon, es muss irgendwie so gewesen sein, dass ich schon den Plattenspieler selber die Musik auflegen konnte. Und dann war ich alleine im Zimmer und habe getanzt zu dieser Musik. Das sind eine der frühesten Erinnerungen, die ich mit mir trage. Das war in der zweiten Wohnung meiner Eltern. Also wir sind einmal umgezogen in dieser Periode. Und ich war in einem großen Wohnzimmer und große Freifläche. Und jetzt im Nachhinein dann diese Musik nochmal zu hören, fand ich irgendwie toll.
Die Choreografin und Regisseurin Sascha Walz ist heute hier zu Gast. Und wenn Sie sagen, Sie haben dieses Lied früher vielleicht mit 4 oder mit 5 Jahren gehört und Ihre Erinnerung war, dass Sie alleine in diesem großen Wohnzimmer getanzt haben, haben Sie oft Erwachsene tanzen sehen? Haben Sie es denen sozusagen gleich getan für sich?
Ja, das ist eigentlich eine tolle Überleitung, weil ich habe meine Eltern sehr viel tanzen gesehen. Und das ist für mich auch, das ist mein zweiter Musikwunsch, ehrlich gesagt. Meine Eltern haben Tango getanzt. Und wenn sie sehr gut drauf waren, haben sie auch zu Hause Tango getanzt. Dann bin ich manchmal aufgewacht in der Nacht und habe die Musik gehört, so von weitem, bin runtergekommen von meinem Bett und meine Eltern auch so im Wohnzimmer auf Teppich so ganz innig Tango getanzt. Und es war dann irgendwie so ein, für mich so der Inbegriff von Harmonie. Und also ich verbinde mit dieser Musik da auch dann ganz viel.
Haben Sie sich dann bemerkbar gemacht oder haben Sie da heimlich weitergesessen und ein bisschen geguckt?
Ich war dann auch da, meine Eltern haben das auch gemerkt. Und aber es waren nicht die einzigen Momente. Also die haben auch so auf Partys getanzt und auch frei getanzt und wild getanzt. Auch mein Opa hat getanzt, so ganz skurril. Und ich bin natürlich dann irgendwann auch ins Theater, ins Ballett und habe dann dort auch die ersten...
Nicht zu schnell, um Gottes Willen, Frau Balz. Am 8. März 1963 sind Sie zur Welt gekommen in Karlsruhe. Ihr Vater ist Architekt, der hat auch das Haus entworfen, in dem Sie gewohnt haben. War das nach dem ersten Umzug oder... Sie haben eben gesagt, wir sind umgezogen.
Der dritte Umzug.
Haben Sie im eigenen... Haus, im wahrsten Sinne des Wortes, gelebt. Ihre Mutter, Galeristin, hat sich das dahingehend bemerkbar gemacht, dass auch Exponate bei Ihnen zu Hause hingen oder standen?
Ja, also das Haus, ich denke, das war auch eine Zusammenarbeit von meinen Eltern. Also meine Mutter war, ich denke, sie wollte eigentlich immer Architektur studieren. Und sie haben das also gemeinsam entwickelt. Und sie hat sich dann aber dahin ausgedrückt, dass sie diese Galerie eröffnet hat, die aber bei uns im Wohnhaus stattfand. Ah. Das heißt, wir hatten kleine, eigene, private Zimmer und im Grunde der gesamte Wohnbereich war mit, je nachdem, was für eine Ausstellung sie hatte, eben mit Bildern oder mit Objekten, mit irgendwann hat sie von Bildnerkunst ist sie zu zeitgenössischem Schmuck und dann ist sie irgendwann in außereuropäische Kulturen, hat sie da Interesse gefunden und hat ganz viel Exponate, Teppiche und Ausgrabungen und was weiß ich ausgestellt.
Wie lebt es sich denn als Kind zwischen diesen Dingen? Erstens muss man ja aufpassen, weil die teilweise teuer sind. Und zweitens kann man ja sein Herz auch schlecht an Dinge hängen, ne? Weil es ja dann wieder wegkommt.
Ja, ich habe das oft auch, war das mir unangenehm, weil wir müssten dann natürlich dann irgendwie auch ordentlich sein und oder dann kamen wieder Gäste und Kunden, wollten es anschauen und man musste dann aus diesem Bereich und dieses öffentlich-privat, dieses Gefühl, also ich bin damit sozusagen groß geworden und das prägt ja auch unser Leben jetzt sehr stark und auch meine Kinder eigentlich. Also das ist interessant, wie sich sowas dann irgendwie weiter reicht, weil wir leben und arbeiten, Familie und Arbeit ist eigentlich alles eins.
Ja.
Aber ich habe darunter eigentlich eher, ich fand es oft unangenehm. Ich habe mich geärgert darüber. Auch meine Mutter hat unglaublich oft die Wohnung umgestellt, möglicherweise aus den Gründen, weil sie in der Galerie die Objekte ausstellen wollte. Und dann kam das Sofa wieder ganz an die andere Seite und irgendwie das Schlafzimmer wurde nach unten verändert. Also,
aber ist es nicht da, also ist nicht das ein Fakt, der den Unterschied macht zwischen der teilweise Öffentlichkeit ihrer eigenen Familie und dem, was sie selbst als Kind erlebt haben? Weil ich glaube, so wie Sie es beschreiben, hat es ja was mit fehlenden Konstanten zu tun, so ein bisschen. Also sich immer auf das Sofa in die Ecke schmeißen, lümmeln, das hat was Vertrautes und diese Gewohnheit gibt einem Kind ja auch Sicherheit. Und das, was Sie Ihren Kindern mit Ihrem Mann bieten, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, durch so eine Vorbereitung, weiß ich ja nicht, gibt es doch da viele Konstanten. Es gibt da zwar auch die Öffentlichkeit und Sie arbeiten beide viel als Ehepaar, aber trotzdem gibt es doch diese Konstanten in Ihrem Leben, auf die sich Ihre Kinder verlassen können.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Also bei uns ist die Unsicherheit auch, dass viele reisen. Also wir sind, ich habe die Kinder immer dabei gehabt auf den Tourneen, also von 3 Monaten ab eigentlich. Und
jetzt müssen die bald zur Schule, ne? Also zumindest ihre Tochter.
Beide sind. Meine Tochter ist 8 und mein Sohn ist 14. Also er wird diesen im August 14. Also die gehen schon lange jetzt zur Schule. Aber ich würde nicht sagen, dass das Unsicherheit war. Also das war nur äußerlich eigentlich. Es gab bei uns natürlich unglaubliche Konstanten, einfach dadurch, dass das Haus da stand und der Garten und mein Vater ein regelmäßiges Leben. Und deswegen waren die äußeren Veränderungen, mit denen sozusagen gepuzzelt wurde, ich denke nicht so, die waren vielleicht ein bisschen unangenehm, aber auch sehr, ich denke auch sehr bewegend für mich im Kopf. Ich war ja immer neuen Einflüssen und habe Künstler so kennengelernt.
Stimmt, ja.
Und also ich glaube eher, dass mich meine Mutter auch sehr, sehr stark inspiriert hat damit.
Das Lied, das jetzt kommt, hat, Sie haben es eben schon angedeutet, mit Ihren Eltern zu tun. Es ist die Geschichte des Tangos, Historia del Tango. Ja, die Geschichte dazu haben Sie eigentlich schon erzählt, dann können wir das Lied jetzt spielen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Opernregisseurin und Choreografin Sascha Walz. Sie sind die älteste von 5 Geschwistern. Wie lange waren Sie denn alleine da mit voller Aufmerksamkeit, bevor die anderen angerauscht kamen?
Ich bin die zweite.
Ach, na,
also
super.
Mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich und meine Schwester ist 5 Jahre jünger als ich. Und dann haben meine Eltern entschieden, als ich ungefähr ja 10 war oder so, ein bisschen weniger, dass sie noch ein Kind annehmen wollen oder adoptieren. Und dann wurden es gleich 2, weil es ein Geschwisterpaar
war. Verstehe. Und haben die alle so exotische Namen? Also ich bin nur auf Jorem gestoßen, von der ich nicht mal weiß, ob ich sie richtig ausspreche.
Jorem,
wirklich? Aber sie wird wahrscheinlich immer oder oft falsch ausgesprochen,
ja,
oder?
Ja.
Jorem. Was ist denn Jorem? Was steckt denn da für eine Geschichte hinter?
Jorem ist ein bolivianischer Name. Mein Vater hatte viele südamerikanische Freunde, weil er ist auch in Südamerika aufgewachsen, in Argentinien. Und dann aber eigentlich vor allem, denke ich, während der Studienzeit in Karlsruhe hatte er sehr viele Freunde und darüber kam irgendwie dieser Name.
Jorem. Und wie heißen Ihre anderen Geschwister, wenn ich das wissen darf?
Mein Bruder heißt Roger.
Mhm.
Und die anderen 2 Kinder hatten auch schon Namen.
Ah ja, klar,
also
natürlich.
Meine Eltern haben denen keinen Namen gegeben.
Und Norbert. Sascha ist ja auch ungewöhnlich für ein Mädchen. Ne? Also ich kenne Jungs, die Sascha heißen.
Na, in Russland ist es weiblich und männlich. Sascha, das ist ja die Kurzform von Alexandra und ich heiße auch offiziell Alexandra.
Okay, gut. Es ging los mit dem Tanzen, als Sie 5 Jahre alt waren. Und jetzt wird die Tanztheatergemeinde wird aufschreien, wenn ich den Namen Mary Wigman sage. Denn Ihre Tanzlehrerin Waltraud Kornhaas, die bei Ihnen in derselben Straße wohnte, war eine Mary Wigman-Schülerin. Das ist wahrscheinlich so der Andy Warhol der Tanzszene. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es ist eine ganz, wirklich eine ganz, ganz wichtige Figur für den modernen Tanz in Deutschland.
Und, warum?
Also es gibt so natürlich so ein paar Leuchttürme, aber in Deutschland ist sie, sagen wir mit Laban und Jos und das sind eher die Männer. Und sie hat einfach den zeitgenössischen, damaligen, also es ist, wir nennen es modernen Tanz, revolutioniert, können wir sagen. Und sie hat eine ganz, ganz eigene Bewegungssprache entwickelt. Sie hat auch später eine Schule gegründet und hat insofern ihre Arbeit auch weitergegeben. Sie hat aber nie wirklich eine Technik in dem Sinn, also eine klassische Technik entwickelt. Insofern ist ihre Arbeit zwar durch die Schülerinnen verteilt, also im Zweiten Weltkrieg musste sie ihre Schule aufhören und viele ihrer Schüler sind nach Amerika oder nach England und so wurde das dann auch nochmal wieder verbreitet. Aber dadurch, dass sie kein wirklich System hatte, sondern sehr viel mit Improvisation gearbeitet hat auch und kann man es nicht so wirklich festschreiben, wie jetzt zum Beispiel Graham-Technik. Also das ist jetzt so amerikanische Moderne.
Können Sie mir dazu einen erklärenden Satz geben? Was kann im Tanztheater eine Technik sein?
Es gibt bestimmte Systeme, bestimmte Arbeitsformen. So, man kann sagen, wie so also bei Martha Graham gibt es zum Beispiel Begriffe wie Contraction und Release. Also, dass man sozusagen reinzieht und entspannt. Und da gibt es bestimmte Elemente, die man befolgt oder bestimmte Beugen und
Sprünge bestimmte, oder
bestimmte Abläufe. Bei den Sprüngen ist es noch relativ frei. So wie es im Ballett eben die Pliés gibt und die ganzen Begriffe, da gibt es irgendwie ein Vokabular. Und so entwickelt der moderne Tanz genauso eigentlich eine eigene Formensprache, die dann in der künstlerischen Arbeit angewendet werden. Und die Wigmann hat es nicht gemacht. Also sie hat keine Technik entwickelt. Also sie hat nicht Begriffe festgeschrieben, hat gesagt, so genau musst du das machen im Körper. Du folgst jetzt dieser Form ganz genau. Sondern es kam viel eher aus der freien Bewegung.
Ist man denn dann eine Koryphäe, wenn man eine Technik entwickelt? Oder kann man sich nicht auch vorhandener Techniken bedienen plus Improvisation und daraus einen eigenen Stil dann kreieren?
Natürlich, also das ist eigentlich das, was so in den letzten Jahren im zeitgenössischen Tanz auch passiert. Die wenigsten entwickeln ihre eigenen Techniken. Es ist mittlerweile, werden aus den unterschiedlichsten Techniken einzelne Fragmente zusammengeklaubt und dann entsteht irgendwie so eine neue Form. Und manche Lehrer definieren es. Und es gibt aber immer wieder Leute, die ganz eigene Systeme entwickeln. Und die dann auch, wo man auch wirklich ein Zertifikat bekommt, wenn man diese Technik erlernt. Also dann folgt man, da ist man so ein Guru. Also ich habe eine Lehrerin, Susan Klein, die hat eine ganz spezifische Technik entwickelt. Und wenn man diese Technik unterrichten will, dann muss man wirklich ihr folgen.
Man muss sich das Leben zertifizieren lassen, richtig?
Man muss auch das Leben ihr widmen.
Das ist so ein bisschen, also ich will es nochmal sagen, falls Sie jetzt sehr spät eingeschaltet haben, für mich ist das eine komplett andere Welt. Ich mag unsensible Fragen stellen, aber ich muss mich da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes herantasten. Und das, was mir jetzt noch am ähnlichsten erscheint zu all dem, was Sie mir gesagt haben, ist das, was ich am Rande so von Yoga mitbekomme. Dass man natürlich auch, also um das zu kommentieren, sie lächelt freundlich nickend, guckt also nicht böse, also ganz beleidigend kann es nicht gewesen sein oder falsch. Mit gewissen Techniken, mit gewissen Schulen, nenne ich es mal, und gewissen Meistern dann in dem Fall wahrscheinlich. Und dann aber wahrscheinlich auch vielen Puristen, die also es eventuell verurteilen, ob nun aus der Position als Kritiker heraus oder selbst aus der Position als Künstler heraus, dass sich da gewisse Dinge vermengen oder dass man sich als Tänzer gewisser Dinge bedient. Ich weiß nicht, wie wird das wahrgenommen?
Nee, das ist mittlerweile wirklich gang und gäbe. Das wird, also Sie haben Yoga angesprochen, das ist ein gutes Beispiel. Jahrelang habe ich Yoga als Training angeboten, weil es ist eine der ältesten Formen überhaupt, mit dem Körper zu arbeiten. Und die Positionen oder wir können auch sagen die Technik, da gibt es ja auch unglaublich viel verschiedene Schulen. Aber es ist ja die Grundform ist ähnlich. Und das ist auch eine Möglichkeit, um einem Tänzer gut aufzuwärmen und gut vorzubereiten. Aber für mich ist es ein bisschen zu statisch. Das heißt, da müssen dann doch noch Elemente der Bewegung des Flusses hinzukommen. Aber ich finde manchmal gut, so eine ganz einfache Technik und nicht eine Technik, die schon sehr persönlich gefärbt ist. Weil ich ja meine eigenen Sprache sozusagen dann weitersprechen möchte. Die Körper sollen eigentlich nur aufgewärmt sein und bereit, in den Tag zu gehen und etwas Neues zu entdecken und zu entwickeln.
Und trotzdem wird es Schüler auf der ganzen Welt geben oder Kollegen von Ihnen, die in Ihrer Kompanie gearbeitet haben, die sagen, sie sind durch die Walzschule gegangen oder das ist die Walztechnik. Mit Sicherheit wird es das geben, auch wenn Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie das jetzt vielleicht gar nicht so formen.
Nee, die Walztechnik gibt es nicht. Also ich habe bestimmte Arten, also ich habe einen Prozess, ich habe eine bestimmte Art zu arbeiten, aber seit mehreren Jahren unterrichte ich. Bis vor 10 Jahren habe ich sehr, sehr viel unterrichtet noch, aber als ich dann die Kinder bekam, habe ich dann aufgehört und mache nur noch ab und zu mal Masterclasses. Ich gebe sozusagen eher die Kompositionsschule weiter, also weil meine Arbeit hat eigentlich sehr viel mit Komposition zu tun und das, denke ich, die Leute, die mit mir arbeiten, gehen durch so eine Schule.
Patti Smith haben wir, Because the Night. Gibt es dazu ein Stichwort oder eine Geschichte?
Ja, Sie haben ja gehört, dass mein Bruder 5 Jahre älter ist. Das heißt, ich habe dann immer seine Musik auch bekommen. Das waren dann jetzt die LPs.
Das ist super, das ist toll. Ein älterer Bruder ist für die soziale Entwicklung eines Mädchens super.
Genau, also ich sehe das jetzt auch bei meiner Tochter. Mein Sohn ist auch 5 Jahre älter als meine Tochter. Und für mich wurde dann allerdings, also es war dann eher so Teenagerzeit, wirklich so zu einem Idol. Und das ist eine der wenigen Konzerte, die ich, wo ich hingefahren bin. Und ja, ich finde Patti Smith auch nach wie vor eine tolle Künstlerin, auch jetzt. Und ja, mittlerweile auch Schriftstellerin oder Poetin. Und ich bewundere sie sehr. Und ja, für mich ist das eher aber so von jetzt in dem Ablauf eher für mich Teenager.
Radio 1, die Hörbarust, Patti Smith, Because the Night, mitgebracht von Sascha Walz, die heute hier zu Gast ist und die eine Zeit lang eigentlich mal sein wollte wie Olga Korbut, hieß sie so, was machte die, Bodenturnerin?
Ja, Bodenturnerin, genau.
Aber ihre Eltern hatten was dagegen. Sie haben sich so ein Brett in den Garten gelegt, ne?
Wo haben sie denn das rausgefunden? Das ist echt lustig, ja. Ja, das war irgendwie in der Zeit, wo ich auch schon sehr viel getanzt habe. Und dann habe ich im Garten, ja, das war lange, lange Zeit mein Traum, Bodenturnen. Und ich war auch so unglaublich beweglich. Aber meine Eltern dachten, dass es den Körper zu sehr strapaziert. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr dankbar dafür. Und ich denke, mein Körper hätte das wohl hergegeben. Aber so habe ich eigentlich immer nur geträumt, dass ich mal eine große Bodenturnerin werde. Und habe dann, bei uns gab es hinten, also hinterm Haus, einen großen Garten und dann an so einen kleinen See. Und dazwischen war so ein Graben. Und dann habe ich mir da so ein kleines Holzbrett, und das war dann mein Schwebebalken. Und dann habe ich da immer geübt und habe gerechnet, ob das noch reicht für die nächste Olympiade oder nicht.
Also viele, die so in unserem Alter sind, die haben das auch, glaube ich, noch vor Augen. Als wir Kind waren, wenn wir mal Fernsehen gucken konnten, diese absolut durchtrainierten kleinen Mädchen, naja, irgendwie sowas zwischen kleinem Mädchen und größerem Mädchen, aber längst noch keine Frau. Und das, was im Sportunterricht der ganzen Sache am nächsten kam, waren dann solche Stöckchen, fällt mir jetzt zum ersten Mal wieder ein, mit so langen gelben oder langen roten Bändern. Kennen Sie die auch noch?
Das haben wir nicht gemacht, aber Turnen überhaupt, also das ganze Geräteturnen habe ich auch absolut geliebt. Also
das haben Sie geliebt? Oh nein, das ist ja der Horror gewesen. Das haben Sie geliebt?
Ja, absolut. Alles, jegliche Form von Turnen.
Ah ja. Aber Mathe und Physik war für Sie der Horror?
Ich bin überhaupt nicht gern zur Schule gegangen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es mit dem Schulsystem und mit den Lehrern zu tun hatte, weil ich hatte irgendwie keine Figuren, die ich irgendwie bewundert oder wirklich, die mich fasziniert haben. Und das habe ich eigentlich nur außerhalb der Schule bekommen. Und ich erlebe das jetzt, weil ich meinen Sohn verfolge, wie anders die Beziehung zu den Lehrern ist und wie anders
der
den
ist ja
Stoff.
Auch, und der ist auf einer integrativen Schule, oder? Ist er da nicht mehr?
Ja, also jetzt ist er aufs Gymnasium gewechselt, das ist nochmal anders. Aber ich glaube, dass dieser Klick, wenn ich irgendwie einen Lehrer gehabt hätte, der mich da reingezogen hätte. Und so habe ich eigentlich nur so Widerstände aufgebaut und wollte eigentlich nur weg. Ich wollte eigentlich immer nur meine eigenen Sachen machen. Mhm. Und
fühlten Sie sich unverstanden? Ist das so dieses Gefühl, dass sich in der Pubertät auch so verstärkt und dass man dann selbst auch so kultiviert? Oder war es tatsächlich so, dass Sie sagen können, da war jetzt kein Vertrauenslehrer oder überhaupt keine Person, die wirklich irgendwie zugänglich war?
Ich glaube, ich habe mich einfach irgendwie verschlossen. Und ich hatte dann eben so um die Zeit, so 15, 16, war ich dann sehr auf der Suche, weil ich gemerkt habe, irgendwie irgendwas fehlt. Und also ich habe das auf jeden Fall nicht in der Schule gefunden. Also wenn es dann vertrauenswürdig, kann mich auch nicht mehr erinnern, dass ich da irgendwelche großen Gespräche geführt hätte oder so. Ich wollte einfach nur aus der Schule. Ich wollte die Schule eigentlich schmeißen.
Sie haben ja einen Schulwechsel, glaube ich, auch
an
vollzogen.
Dem Punkt,
ne?
An dem Punkt habe ich einen Schulwechsel, weil ich wollte nach Spanien und einfach weg, abhauen. Ich wollte Orangen pflücken gehen, hatte ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt. Ja. Und stattdessen bin ich dann... ich hatte eine sehr viel ältere Freundin, Und die hat schon studiert, die war, hat in Freiburg gelebt. Und die hat viele Workshops, es war der Beginn der Workshops. Und dort wurden Bewegungsworkshops angeboten. Und in der Zeit habe ich schon sehr viel getanzt, also Graham unter anderem, und habe auch, hatte da schon sehr viel Feedback. Und dann hat sie gesagt, hey, komm doch mal nach Freiburg und mach mal da mit. Das ist was ganz Interessantes, könnte dir Spaß machen oder könntest du interessant werden. Und dann bin ich hingefahren und war wirklich so in meinem Ballett-Outfit, also so mit Tights und blauem Leotard und so. Das
Tights
kleine,
sind Strumpfhosen und ja, was ist ein blaues Leotard?
Ja, also so ein Body.
Okay.
Einfach ein Body. Also ein richtiges Ballett-Outfit und Schläppchen. Und dann bin ich da hingekommen und dann war das so ein, also ein eben ein Workshop von einem Engländer, Laurie Booth hieß der, der gerade fertig studiert hat. Und das war so eine, der hat ganz viel unterschiedliche Einflüsse vereint, aber eben sehr amerikanisch beeinflusst von unterschiedlichen Wahrnehmungstechniken und unter anderem Kontaktimprovisation, was eine Form des Partnertanzes ist. Und diese Art des Tanzes oder diese Möglichkeit der Bewegungsform entwickle ich eigentlich immer noch weiter. Also das war so wirklich so ein Schlüsselerlebnis für mich. Und von dem Moment wollte ich dann auch wieder die Schule schmeißen und dann sofort Tanz studieren. Aber meine Eltern haben gesagt, nein, du machst jetzt noch das Abitur. Und
habe
hab ich dann auch gemacht.
Wahrscheinlich, weil man ihnen dann auch in Aussicht gestellt hat, dass sie dann, sie sind ja dann erst nach Amsterdam gegangen, um dort Tanz zu studieren. Und dann noch 2 Jahre nach New York. Musste ja auch unterstützt werden. Also war das so ein Deal auf Gegenseitigkeit, dass es hieß, wir helfen dir dann auch und wir, nein, okay.
Nee, also da war noch gar nicht klar, wo ich studiere. Meine Mutter war erst am Anfang noch nicht davon überzeugt, dass ich dann studiere. Sie hatte irgendwie Angst auch. Ich erinnere mich noch, ja, du kannst dir deinen Fuß brechen und was passiert dann und von was willst du leben und so. Also schon, ich wollte eigentlich, dass ich Geschichte studiere oder irgendwie irgendwas.
Um dann Geschichtslehrerin zu werden?
I don't know, das war eine der Möglichkeiten und dann kam aber Laurie Booth ist zu mir nach Hause gekommen und hat mit meinen Eltern auch geredet.
Über ihr Talent wahrscheinlich auch.
Und hat wohl, hat sie da, und sie haben dann auch gemerkt, wie ernst es mir ist. Und dann, ich bin den Weg selber gegangen. Also meine Eltern haben nicht gesucht, diesen Ort, sondern das war mein eigenes Leben.
Wir hören jetzt Ain't No Sunshine, Bill Withers.
Ain't no sunshine when she's gone.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Thievery Corporation, die liebe ich ja sowieso, da kann man sich jedes Album kaufen. Hier hören Sie eine Kooperation mit David Byrne, The Heart's A Lonely Hunter. Und zu Gast ist heute Sascha Walz, die Choreografin und Opernregisseurin. Frau Walz, Sie hatten das Glück, an der School for New Dance Development in Amsterdam zu studieren. Und sind da wieder weg. Also ich meine, gut, was für Gründe gibt es, um in dem Alter aus Amsterdam wieder wegzugehen? Dann wahrscheinlich wirklich nur New York. New York lockte, ja?
Ja, New York war, also in der Tänzerlaufbahn ist New York irgendwie so, das ist diese Idee, die schwebt immer am Himmel und da muss man irgendwie hin. Und es war klar, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich hatte schon nach der Schule überlegt, direkt nach New York zu gehen und habe dann aber eben, ich konnte dann da eine Klasse überspringen, konnte sofort aufgenommen werden in Amsterdam und habe so richtig mein Pensum ganz intensiv absolviert und habe dann auch eben im letzten Jahr eine Tänzerin und Choreografin kennengelernt, die dort inszeniert hat mit uns und die mich gefragt hat, dann in ihre Company zu gehen und bin deswegen sofort im Anschluss nach New York. Und das war aber auch ein harter Abschied, muss ich sagen. Und es war auch hart erkämpft. Ich musste erstmal das Geld verdienen. Also ich habe eigentlich, ich habe jetzt nicht von meinen Eltern irgendwie Geld bekommen, um da irgendwie überall meine Sachen zu machen, sondern habe eigentlich immer gearbeitet, auch während Schulzeiten noch, um diese ganzen Workshops zu bezahlen. Und ich war auch vorher in New York, nicht in New York, sondern in einem in der buddhistischen Universität, wo auch Tanz unterrichtet wurde. Und auch das habe ich ja, mit unterschiedlichen Jobs irgendwie. Ich habe Brot verkauft und ich bin in der Kunstakademie, bin ich Modell gestanden und so weiter. Unterschiedliche Jobs einfach, um für den Tanz, ja, mir den Tanz zu finanzieren. Und das, ich bin auch dankbar, und weil da auch, du musstest überprüfen, ob du das wirklich willst. Und das hat mir eigentlich, glaube ich, bis viele Jahre mir auch so die Kraft gegeben. Und New York war insofern auch ein harter Abschied, weil ich dann natürlich irgendwie 3 Jahre in Amsterdam, viele Freunde und mich da getrennt habe. Und also auch von meinem damaligen Freund. Das war schon ein harter Abschied, aber ich wollte dahin. Das war dann auch vorbei irgendwann, als ich zurückkam. Ich bin dann, habe in New York allerdings gemerkt, also ich habe dann viel getanzt, war in unterschiedlichen Companies, habe unglaublich viel unterschiedliche Lehrer und Techniken ausprobiert. Und das New York-Erlebnis aber war auch eine sehr einsame Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte gerne selber auch was machen. Ich will nicht nur tanzen. Und habe dann dort angefangen, an einem Stück zu schreiben. Habe eigentlich eher so eine Art Storyboard. Das war eigentlich eher so fast so eine filmische Idee. Und habe gedacht, ja, aber in New York, ich habe in New York eben auch dann gejobbt und bedient. Das ist so typisch, du musst, sonst überlebst du irgendwie gar nicht, weil du verdienst, selbst bist du angestellt in irgendwelchen Company, du verdienst einfach nichts. Und das, ich dachte, ich möchte von meiner Arbeit leben. Und ich, wenn ich selber was machen will, dann muss ich zurück nach Europa. Das war dann gegen Ende meiner Zeit ziemlich klar. Und bin dann zurück nach Amsterdam, habe dann da meine ersten Stücke gemacht, so ganz klein, auch noch mit eben Ex-Studenten, mit denen ich befreundet war.
1991 gab es ein Stipendium und sie kamen nach Berlin. Ihre Schwester Joreme, wirklich,
ja, gut. Joreme.
Es kann ja auch nicht sein, dass Sie das ihr Leben lang falsch ausgesprochen haben, da wird das dann wohl schon ich sein. Joreme hat die Produktionsleitung übernommen. Dialoge hieß dieses Stück damals. Und das war im Künstlerhaus Bethanien, glaube ich, in dem das aufgeführt wurde. Da hatten Sie ja dann schon mal, da sind Sie ja schon mal ganz gut gelandet, hat man den Eindruck. Also von dem Moment an ging es ja auch im Grunde los. Also Ihre Berliner Geschichte ist ja, ich habe mir das alles angelesen, weil ich zugebe, dass ich das vorher nicht vor Augen hatte. Mann, Sie haben wirklich viele Spuren hinterlassen. Sie haben wirklich 1000 Sachen angefangen und Sie mussten auch Ihren Mann treffen. Das ist ganz klar, dass Sie Jochen Sandig treffen mussten. Denn das ist so ein Inbegriff von Symbiose und Synergie. Man mag sich gar nicht vorstellen, dass das jemals auseinandergeht. Hoffentlich nicht. Und ich habe gehört, dass im Umfeld, sie streiten sich manchmal wohl so heftig, dass Leute zwischendurch denken so, oh Gott, hoffentlich trennen sie sich nicht. Aber das gehört offenbar zu ihrer, keine Ahnung, wie nennt man sowas, Beziehungshygiene dazu, dass es dann auch mal kracht. Er ist wohl auch sehr emotional, keine Ahnung. Sie haben unglaublich viel zusammen auf die Beine gestellt. Kennengelernt haben Sie sich, glaube ich, 93.
Das war im Anschluss an Künstlerhaus Bethanien. Also das war als Abschluss, das war ein Fest bei einem der Künstler, haben wir uns kennengelernt. Da war ein Geburtstagsfest und auf der Party haben wir uns dann kennengelernt. Künstlerhaus Bethanien war tatsächlich sehr wichtig. Es war das erste Studio, was ich für mich hatte. 3 Monate in einem Studio arbeiten und ich habe alle Künstler eingeladen, die ich so über die letzten 10 Jahre meiner künstlerischen Laufbahn da kannte. Und wir haben in ganz kurzen Perioden zusammengearbeitet. Also da waren bildende Künstler dabei, Musiker und Tänzer. Und das war wie so ein Labor. Und aus diesem Labor habe ich dann nochmal wieder eine neue Gruppe zusammengestellt. Und das war dann 22-8. Und mit dem Stück habe ich dann die Company gegründet. Und in der Zeit, während ich 22-8 geprobt habe, also während ich dieses erste Stück geprobt habe, habe ich Jochen Sandig dann kennengelernt.
Das war Travelogue?
Travelogue, 22-8.
Es war ein Dreier.
Es fing mit Travelogue an und ich habe dann 2 weitere Stücke gemacht in jedem Jahr. Eins.
Und Sie suchten einen Probe- und Tanzraum, glaube ich. Und da sagte man Ihnen wohl, unterhalte ich mal mit dem Jochen Sandig, weil der war damals derjenige, der das Tacheles geleitet hat, aus der Taufe gehoben, wie auch immer man das nennt.
Ja, also Jochen war im Gründungsteam ganz zu Beginn des Tacheles. Und zu der Zeit in Mitte gab es ja gar nichts außer dem Tacheles. Und das war schon irgendwie so der Punkt, woraus sich eigentlich so Mitte auch entfaltet hat. Es kam dann Tacheles und dann die Kunstwerke und dann die paar Galerien Eigen und Art. Und so peu à peu hat sich das dann irgendwie so wie so ein Netz ausgebreitet. Mhm. Und ich wollte eigentlich einen Aufführungsort für meine Stücke und hatte ihn auch zwischendrin schon mal angeschrieben oder so. Und wir haben dann auch im Tacheles aufgeführt. Wir haben auch ein Stück zusammen gemacht, weil Jochen macht auch Musik.
Ja, aber am Anfang, er hat sich, glaube ich, ein bisschen bitten lassen. Ne? Sie empfanden ihn auch, glaube ich, am Anfang etwas als arrogant, weil er wurde wohl auch hofiert als
Ach so,
Mr.
Arrogant?
Tacheles.
Ach nee, also arrogant ist Jochen eigentlich nicht und nie gewesen. Aber er fand es, glaube ich, von mir eher sehr komisch, dass ich ihn frage, um Produktionsleitung zu machen oder mit mir zusammenzuarbeiten. Das war schon merkwürdig, weil er natürlich da ganz andere Möglichkeiten hat und das Programm gestalten konnte und viel eigentlich, ja, sehr viel möglich machen konnte. Und das hat er ja dann, also wir sind ja dann weiter im nächsten Schritt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll.
Zu den Sophien-Sälen?
Genau.
Ja. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus.
Ja, genau. Also.
Wir haben sowieso jetzt die nächste Musik. Ach ja, genau.
Lars
Rudolf. Ich schwitze nie heißt die Band mit der Lars Rudolf. Das Lied La Paloma singen. Ich muss so lachen, weil wir erst nicht wussten, wie das Album heißt. Und dann wussten wir nicht, wie das Lied heißt. Und als wir dann hörten, dass die Band Ich schwitze nie heißt, waren wir alle quasi vor den Kopf gestoßen. Das hören wir jetzt. Und warum hören wir es?
Ja, für mich ist Lars, ich habe mit Lars ein Stück zusammen gemacht dann, und zwar Allee der Kosmonauten. Und Allee der Kosmonauten war die Eröffnung der Sophienseele. Und Lars ist für mich einfach ein irre Musiker, aber also auch ein toller Schauspieler. Und eigentlich wollten wir auch immer, wir hatten immer noch den Plan und den Traum, wer weiß, vielleicht arbeiten wir mal auch in einem Stück zusammen. Aber auf jeden Fall hat er die Musik geschrieben, zusammen mit Hanno Leichtmann für Allee der Kosmonauten. Und auch da waren das Schlager aus dem Ostteil Deutschlands, die sie da neu verändert haben und elektronische Sounds und spannende Komposition für das Stück.
Ja, Lars Rudolf mit der Band Ich schwitze nie, La Paloma. Sascha Walz, die Opernregisseurin und Choreografin, ist heute hier zu Gast. Und wir können ja schon mal sagen, was wir als nächstes spielen, damit wir eine Brücke bauen, eine inhaltliche Brücke zu dem, worüber wir jetzt sprechen. Das nächste ist nämlich In the Mood for Love. Filmmusik von Bong Kar-wai.
Ja, also das ist, der ganze Film ist eine tolle Musik. Und für mich ist es so geknüpft an unsere vielen Reisen und Tourneen, die dann im Grunde mit 22/8 begann das und auch wir sind sehr viel mit dem Goethe-Institut gereist und aber auf unterschiedliche Festivals in Japan, China, in Amerika, nach Indien mehrere Male und natürlich in Europa. Und für mich ist diese Musik da mit verbunden. Auch vielleicht meine Liebe zum Film, weil auch in den frühen Arbeiten habe ich mich auch sehr viel mit Film oder von Film inspirieren lassen. Und jetzt machen wir eigentlich so einen Zeitsprung von fast 5 Jahren, weil 2000 sind wir dann in die Schaubühne und haben Sophienseele hinter uns gelassen. Das war ein großer Sprung, also von einem 100-Plätze-Haus, eigener Produktionsort, alles frei entwickelt zu einem etablierten Theater mit einer großen Theatergeschichte auch. Und das war schon für mich künstlerisch in der Entwicklung sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich habe die Schaubühne dann eröffnet mit dem Stück Körper, habe dann auch zum ersten Mal ein Ensemble gehabt eigentlich. Im Grunde hat sich dann die Company verändert. Von den Guests wurde es im Grunde ein Ensemble, nämlich das Schaubühnenensemble. Und ich glaube, dass es eine wirkliche Zäsur ist, auch in meiner künstlerischen Arbeit, nachdem ich doch viele sehr auch Sozialstudien betrieben hatte in meinen Stücken und sehr viel auch mit Charakteren, also sehr Theater und Tanz sehr verknüpfte. Mit Allee der Kosmonauten waren wir auf dem Theatertreffen. begann jetzt so eine Periode des viel abstrakteren Tanzes und
die Leute haben das ja angenommen. Also es war ja tatsächlich so, dass lange Schlangen an den Kassen standen und dass Tanztheater plötzlich eine neue Beliebtheit erfuhr.
Ja, das war tatsächlich, wir wussten nicht, was passiert, weil das einfach so auf Theater fokussiert war.
Wissen Sie es jetzt im Nachhinein? Was war? Was ist da, was daran so besonders war?
Warum? Ich glaube, dass das Publikum einfach neugierig war und sich von dieser neuen Form, weil schließlich ist es eine andere Sprache und es sind Menschen, die viel ins Theater gehen und die finden auch, also die lassen sich eben dann auch auf eine neue Sprache ein. Und ich glaube, dass der Tanz auch sehr, sehr tief kommuniziert, dass man auf die Fantasie, die Assoziationsketten nochmal viel extremer arbeiten als im Theater, wo man immer am Text bleibt. Natürlich gibt es da auch unglaublich viele Schichten, aber im Tanz wird man nochmal anders sinnlich befragt. Also man ist eigentlich so mit seinem ganzen Körper präsent. Und es gibt auch, wir haben vorhin von der Hirnforschung gesprochen, es gibt Studien, dass wenn Zuschauer Tanz anschauen, sie die gleichen Abläufe eigentlich in ihrem Körper tätigen. Mhm. Und ich glaube, dass das hat nicht nur damit zu tun, aber es war eine neue Form und es war eine unglaublich neue Energie in diesem Haus. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir das als Kollektiv gegründet haben. Also Thomas Ostermeier, Jens Hilje, Jochen Sandig und ich als Viererteam.
In the Mood for Love, die Filmmusik von Bong Kar-wai.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die letzte halbe Stunde mit der Choreografin Sascha Walz. Und zum Ende einer Sendung, so in der letzten halben Stunde, gehe ich immer noch mal so alle Unterlagen durch, alles, was ich so gelesen und recherchiert habe. Und dann ärgert man sich über bestimmte Sachen, die man nicht gefragt hat und versucht, sich dann so einen Patchwork-Teppich im Kopf zusammenzuspinnen und zusammenzunähen, wie man das denn noch sinnvoll miteinander verbinden könnte. Auf jeden Fall sprechen wir gleich über Ihre Operninszenierung. Das steht ja sowieso, das ist gesetzt sozusagen, Dido und Aeneas. Und davor gibt's dann jetzt halt noch so ein bisschen Stückwerk, wenn man so will. Zum Beispiel Bürger in Bewegung. Das fand ich ja sehr interessant. Oder ist das eine Sache, Sie lachen jetzt so, über die Sie nicht so gerne sprechen?
Doch, natürlich. Das ist ein wichtiges Projekt. Wir haben den Wettbewerb gewonnen und wir haben den Zuschlag.
Was können Sie nochmal sagen?
Genau, ein Einheitsdenkmal. An der Schlossfreiheit zu bauen als Denkmal für die Bürgerbewegung, die den Fall der Mauer und im Grunde unsere gesamte politische Entwicklung beeinflusst hat in den letzten 20 Jahren. Und wir haben zusammen mit Miller & Partner, das ist eine Agentur in Stuttgart, den Zuschlag bekommen. Also es ist eigentlich eine kollektive Arbeit. Es ist zum ersten Mal, dass wir zusammenarbeiten. Ich habe auch noch nie an so einem Wettbewerb teilgenommen.
Wie kam es denn dazu, dass Sie, haben Sie davon gelesen und hatten dann gleich diese Idee? War das wirklich so einfach?
Naja, die Idee, nein, natürlich haben wir dann die Idee, haben wir entwickelt in Arbeitssessions, aber es hat uns interessiert, einen Ort zu schaffen, der auch, also eigentlich eine neue Form des Denkmals zu entwickeln, sodass die Besucher ein Teil des Denkmals werden.
Das ist wie bei den Stelen so ähnlich, aber es hat mehr mit Interaktion zu tun. Das ist wie ein Bogen, der
sehr liegt. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Plattform, die sich, wenn genügend Leute darauf sind und sich auf eine Seite bewegen, ganz langsam in Bewegung setzt. Und man so, also das eigene Gewicht spürt und die eigene Kraft eigentlich als Gemeinschaft spürt. Was kann man gemeinsam erreichen? Und wirklich als körperliche Wahrnehmung. Also nicht als Spielobjekt, sondern eher als eine Innenschau auch. Und es ist ein kollektiver Ort. Und es ist auch ein Ort, wo man gemeinsam diskutieren kann. Also wie eine Art Amphitheater. Ja, man kann es in unterschiedlichen Formen nutzen. Und so ist für mich also eine Neudefinition des Denkmals.
Ich war fassungslos, dass ich davon nie vorher gelesen hatte. Und als ich dann hörte, wie das Ganze aufgebaut ist, eben, also wie Sie sagen, wie ein begehbarer Bogen im Grunde, habe ich gedacht, was für eine unglaubliche Symbolkraft das hat. Also wirklich abgedroschen, aber gerade in der heutigen Zeit, wenn man sieht, dass die Masse, nicht immer der Mob, also man muss ja auch da, irgendwann kippt das ja auch, also es muss ja nicht immer wohlgesonnen sein und gut und durchdacht und schön und lebensbejahend, sondern es kann ja auch, die Masse kann ja auch losstürmen und Dinge falsch machen, aber wenn man sich diese ganzen friedlichen, halbfriedlichen Revolutionen ansieht, was also tatsächlich passieren kann, da habe ich so gedacht, was für ein unglaublich was für eine symbolträchtige, tolle, einfache und doch komplexe Idee. Und wie erstaunlich, dass man da noch nicht vorher drauf gekommen ist, weil, ja, Sie sagen es, wenn es genug Leute auf der einen Seite sind, setzt es sich ein bisschen in Bewegung. Also ich bin sehr gespannt, wann wird das denn fertig sein?
Also der Plan ist in 3 Jahren. Fertigstellung. Mhm. Aber natürlich, es gibt viele, viele Planungsschritte noch, die da erst stattfinden. Also wir sind jetzt in der, in der Konkretisierung.
Okay, und da, wo wir vorhin chronologisch aufgehört haben, will ich jetzt nicht unbedingt bis in die Jetztzeit alle Lücken schließen, gar nicht. Aber Sie sprachen von Tourneen. Ich weiß, es gab 2008 war das, glaube ich, diese Japan-Tournee. Und es gab ein persönlichen Zusammenbruch. Und da will ich mich jetzt nicht in Ihrer Schwäche suhlen und ich will da auch nicht in, so tief in Sie dringen. Aber Sie haben darüber mal sehr offen gesprochen, dass Sie tatsächlich sich zu viel zugemutet haben und auch die Signale Ihres Körpers, gerade Sie, wo man denkt, der Körper ist die Kathedrale und Sie kennen ihn genau und Sie wissen genau, was für Zeichen da geschickt werden. Sie haben diese Zeichen überhört oder überhören wollen und haben sich zu viel zugemutet und hatten wirklich sowas wie ein, ich habe es gerade vergessen.
Burnout,
ja, ganz genau. Welches Wort würden Sie dem Zustand verleihen?
Ich würde sagen, es war ein Erschöpfungszustand oder Erschöpfungsdepression, sagt man auch dazu. Aber schließlich, also erst wurde ich behandelt auf Herzinfarkt. Also im ersten Moment war das einfach ein totaler Zusammenbruch, der sich körperlich sichtbar gemacht hat, aber eigentlich aus einer völlig instabilen psychischen Situation herrührte. Und ich hatte da die Oper Romeo und Juliette in Paris fertiggestellt, an der Pariser Oper mit dem Pariser Ballett. Und dann hatte ich auch noch eine andere Oper davor gemacht und eben diesen Japan-Tournee, richtig. Ja, und irgendwann bin ich dann während den Proben zusammengebrochen und musste dann erstmal in mich gehen und schauen, was eigentlich mit mir los ist.
Sie hatten sogar Lähmungserscheinungen, was einer natürlich nicht nur als Tänzer und als Bewegungsmensch, sondern generell wahnsinnig verunsichert. Es war kein Schlaganfall, es war nichts der Art. Man konnte sich auch diese Lähmung gar nicht erklären, also auch medizinisch gar nicht erklären.
Na, körperlich nicht, aber psychisch eben. Mhm. Also man hat ähnliche, ja, der Körper reagiert so unter so hohen Spannungen. Und ich bin im Nachhinein eigentlich jetzt, wo es mir wieder besser geht, auch dankbar für den Prozess, weil mir durch die Krankheit auch sehr, sehr viel bewusst geworden ist und ich so meine Grenzen auch viel deutlicher kennengelernt habe. Also als Künstlerin denke ich, so im kreativen Prozess geht man immer sehr weit an seine Grenzen und überschreitet sie auch oft. Und das hat, ja, das ist ein Teil des Prozesses, weil man sich auch so weit öffnet. Und man muss sich aber auch immer wieder zurückholen auf die Erde.
Ja.
Und und sich auch in der Arbeit, mit der vielen Arbeit und den vielen Verantwortungen, also da gibt es ja auch, ich bin ja nicht nur Künstlerin, ich bin auch Mutter und ich bin, ich leite ein Unternehmen, ein kleines mittelständisches Unternehmen zusammen mit Jochen Sandig. Da sind ganz unterschiedliche Aspekte und es gibt mich ja auch noch als Person und als Mensch und mit seinen Bedürfnissen. Und ja, da zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Wo will ich hin? Also noch einmal auch zu so Visionen noch mal zu überdenken.
Und wahrscheinlich auch, wo will ich nicht hin? Also dieses klassische Grenzen ziehen und absolut. Nein sagen,
absolut.
Was klingt wie eine Hohlphrase, aber was ja tatsächlich oft wirklich sehr schwierig ist, das zu erlernen oder das durchzuziehen oder sich dazu positionieren, kann ich mir vorstellen. Wir laufen ins Finale ein. Fast sind wir da, wo Sie hin wollten. Okay. The Drapers haben Sie mitgebracht. We No Speak Americano.
Ja.
Wollen Sie dazu noch ein paar Sätze verlieren, ein paar Worte?
Ja, ganz knapp. Das ist so unser absolutes Premierenlied und wir feiern nun mal sehr viel Premieren feiern und wir versuchen Premieren zu feiern in Orten, wo nie getanzt wird. Also in den großen Foyers der Opernhäuser zum Beispiel.
In den Museen auch, ne?
In den Museen und das haben wir, im Neuen Museum haben wir die Eröffnung ja mit dem Musikensemble Kaleidoskop und Vokalkonsort, dem Chor und Sascha Walzen Guest dieses unglaublich schöne Museum restauriert von Chipperfield den Architects eingeweiht und auch eine Premierenfeier gefeiert im ägyptischen Hof. Und wir haben meinen Geburtstag gefeiert mit einem Brunch, wo jeder der Tänzer, die eigentlich aus 35 verschiedenen Ländern und eigentlich, ich glaube, es sind alle Kontinente fast dabei und jeder hat was mitgebracht zum Essen aus seinem Land, selbst gekocht. Und wir haben bei uns zu Hause, wir haben keine besonders große Wohnung, getanzt. Und das war irgendwie so für mich so ein Moment des Glücks. Also diese Euphorie, diese Eröffnung, was für mich wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Aufführung war. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Gebiet. Also die Bespielung von Architektur hat in den letzten Jahren ja, ich habe unterschiedliche Räume bespielt. Also das Museum in Rom, Maxi. Und ich, für mich ist das nochmal wieder eine andere Art, den Tanz im städtischen Raum präsent zu machen.
So, Radio 1, die Hörbar Ost, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Die Sommerpause ist vorbei. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken wollen, dann nur zu hörbar@radio1.de. Wir freuen uns über Hörerfeedback. Sascha Walz ist heute hier zu Gast. Sie ist Choreografin und auch Opernregisseurin. Hoch-Opernregisseurin, ja. Dido und Aeneas, ein Projekt, das für Sie nicht neu ist. Es ist in Ihrem Leben schon viele Jahre spielt es eine Rolle und Sie haben es auch schon als Oper inszeniert. Sie haben es auch sogar schon mal unter freiem Himmel, glaube ich, in Lyon als Oper inszeniert. Was hat Sie denn dazu bewogen, das jetzt hier nach Berlin zu holen und gleich in die Waldbühne? Also das sind ja dann wie viele Menschen? 18.000, 20.000 Menschen, die kommen können?
18.000, ja. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Wir haben das in Lyon in einem römischen Amphitheater gespielt und das war so ein besonderes Erlebnis, unter freiem Himmel mit den Sternen und in Didio Aeneas spielt die Natur und die Kräfte der Natur, die Götter, eine große Rolle. Und das so gemeinsam in einer großen Gruppe zu feiern, das ist für uns nämlich auch tatsächlich ein Grund zu feiern. Es ist 5 Jahre Radialsystem. Das ist das Haus und der...
Das alte Pumpwerk, das hat Ihr Mann, glaube ich, damals...
Jochen Sandig und Volkert Uder haben das gegründet im Anschluss an die Kreation von Didio Aeneas mit der Akademie für Alte Musik, dem Vokalkonsort und Sascha Walz und Guest. Und aus dieser Zusammenarbeit von dem Orchester und meinem Ensemble ist die Idee entstanden, einen Ort für alte Musik, für zeitgenössische Musik und Tanz in Berlin zu schaffen. Mittlerweile noch viel mehr, nämlich ein Ort für die Künste, für den Austausch, für Kommunikation, auch für Diskussionen und politische Diskussionen. Aber Didio Aeneas war der Ausgangspunkt. Und jetzt wollen wir mit Didio Aeneas in der Waldbühne auch das Feiern, wo es eigentlich, weil es unglaublich viel bewegt hat für uns, und es war meine erste Oper, es ist für mich das gesamte Ensemble, also die Sänger und den Chor zum Tanzen zu bringen, also ein Gruppenkörper. Ist der Tanz so als Zwischenspiel, eine kleine Balletteinlage und dann geht aber die Geschichte wirklich weiter. Mir geht es darum, über den Körper die Geschichte zu erzählen, zu transportieren. Und es ist eigentlich eine, ich nenne das, choreografische Oper. Auf der Waldbühne werden wir nochmal wieder das Stück weiterentwickeln. Ich werde mit Videoprojektionen arbeiten. Rechts und links wird es große Videopaneele geben, wo wir die Tänzer in Close-ups sehen werden. Was man oft, wenn man in der Oper ist, nicht so genau sieht, also so die Emotion, sondern man hat eher den Gesamteindruck. Ich denke, dass das nochmal wieder eine neue Erfahrung wird und ich bin sehr gespannt darauf. Aber es ist wirklich ein Fest auch der Natur und der Kunst, denn hinter der Waldbühne beginnt dieses unglaublich schöne Naturschutzgebiet und der Wald, was ich auch noch spannend finde, in den Outdoor- oder Open-Air-Theatern ist, dass viele Leute, die möglicherweise nicht in die Oper gehen oder keine Lust haben, sich vielleicht getrauen und neugierig werden, sich das mal anzuschauen. Man kann auch mit Kindern hinkommen. Es ist nicht so formell, es ist nicht so streng. Man kann was zu essen mitnehmen, was zu trinken mitnehmen, mit Freunden. Also ich sehe das wirklich so als einen sozialen Moment, zusammen mit all den anderen Menschen, die auch feiern. Und das ist ein sehr, sehr buntes, fröhliches Stück, obwohl die Geschichte eigentlich sehr traurig ist.
Ja, genau. Lassen Sie uns doch bitte einen Satz zur Geschichte verlieren. Also ich glaube, es geht um eine Liebe. Es geht ja in solchen Geschichten immer um die Liebe.
Ja, es geht um die Liebe, wie der Titel schon sagt, um Dido und Aeneas. Aeneas auf der Rückkehr vom Trojanischen Krieg geschlagen und es wurde ihm prophezeit von den Göttern, er muss übers Wasser ein neues Troja gründen, irgendwo in Italien, und landet in Karthago bei der dortigen Königin Dido, die sich das Versprechen, nachdem ihr Mann getötet wurde, abgenommen hat, nie mehr sich zu verlieben. Und durch Amors Pfeile verliebt sie sich in Aeneas. Und Aeneas bleibt bei ihr, die Götter ihn daran erinnern, dass er doch noch was anderes vorhat. Also seine Pflicht ist auch seiner Gesellschaft gegenüber im Grunde. Also das ist dieser Zwiespalt zwischen Liebe und Pflicht. Und er muss Dido verlassen und weiterziehen. Und Dido stirbt vor Schmerz oder tötet sich, wie auch immer man das interpretieren möchte. Es ist also, ich denke, das ist ein Konflikt, den wir oder viele Menschen auch oft spüren, denke ich, dass die Liebe einfach nicht frei stehen kann und wir sie auch manchmal nicht leben können und wir etwas anderes tun müssen, auch ja uns selbst gegenüber oder auch der Gesellschaft, der Familie, da mit Verantwortung handeln müssen. Das Ganze ist natürlich mit Göttern, mit den Mächten der Natur, mit viel Witz, mit Hexen. Also es ist auch ein sehr kurzweiliges Stück.
Okay, der 27.8., Dido und Aeneas in der Waldbühne. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert so ein Stück und gibt es da so eine Art Vorprogramm?
Es ist ein Vorprogramm mit Annette Dasch. Annette Dasch hat den Dasch-Salon und sie wird mit den Zuschauern Chöre singen.
Annette Dasch, Sopranistin. Genau, Sopranistin, war auch schon in der Hörbar. Die kennen Sie bestimmt noch. Eine ganz lustige, patente, sehr, sehr begabte Sopranistin von Weltruf auch. Und die wird also mit den Leuten zusammen singen. Okay. Und dann wird ihre Oper beginnen.
Ja, und das Orchester spielt dazu. Und danach beginnt die Oper.
Wir hören jetzt auch Dido und Aeneas, das Lamento. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier waren, uns ein paar Geschichten aus Ihrem Leben erzählt haben. Und ja, verabschiede mich. Herzlichen Dank. Tschüss, Sascha Walz.
Tschüss.
Tschüss, liebe Zuhörer.
Radio 1. Hörbar Rust.